Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Die frühe Gemeinde war noch sehr jüdisch. Sie sind noch immer auf dem Tempel gewesen. Sie haben nicht an den Opfern teilgenommen, aber sind noch immer zum Gebet gegangen, zu den Gebetszeiten im Tempel. Die Juden haben dreimal am Tag gebetet, 9 Uhr morgens, mittags und 3 Uhr nachmittags. Und natürlich, das war eine besondere Stunde für die Jünger. Das war die Stunde, wo Jesus gestorben ist, wo der Vorhang zerrissen ist und wo Jesus den Weg freigemacht hat, zum Vater zu kommen. Und die ersten 15 Minuten haben die Juden einfach in Stille verbracht, haben einfach nachgedacht, meditiert über die Größe Gottes, über die Güte Gottes, über die Liebe Gottes. Das ist eine gute Sache, das ist ein gutes Muster. Mir hilft es oft, wenn es drunter und drüber geht in meinem Leben. Einfach einen Schritt zurück zu machen, das große Bild anzusehen. Zu sehen, ja Gott, du bist der allmächtige Gott, du bist der Schöpfer. Nicht auf dein Kind sein, du liebst mich. Und du hast alles unter Kontrolle. So die ersten 15 Minuten einfach nachgesonnen über die Größe, über die Güte Gottes. Und dann sind sie ins Gebet gegangen, 30 Minuten lang. Haben ihre Fürbitten, ihre Anliegen Gott dargebracht. Wenn wir zuerst ansehen, wer Gott ist, wie Gott ist, dann gehen wir mit mehr Zuversicht ins Bitten. Nein. Und dann die letzten 15 Minuten waren einfach Anbetung. Und ich finde, es ist ein schönes Muster, was wir da sehen. Nachdenken über die Größe Gottes, ihm unsere Anliegen bringen, ihn anbeten für das, was er ist. Vers 2. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Über 40 Jahre. Ich weiß nicht, ob sie ihn als Baby schon hingetragen haben, aber wir wissen aus dem 4. Kapitel, dass der Mann über 40 Jahre alt war. Und so Jahre, Jahrzehnte lang haben sie den wahrscheinlich dort in die Pforte des Tempels getragen. Die Schöne genannt wird, das war das Tor im Osten, wurde auch das Goldene Tor genannt, wo man von Ölberg hinunterkommt, über den Kidron drüber, und das war dann die schöne Pforte dort. Und der ist täglich dort gesessen für Jahre. Ich fand interessant, wenn man drüber nachdenkt, Jesus und die Jünger sind wahrscheinlich oft an dem vorübergegangen. Interessant. Jesus hat ihn nicht geheilt. Die Jünger haben ihn nicht geheilt. Aber jetzt war der Augenblick da, jetzt war Gottes Timing da. Und in Vers 3, als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickten fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Viel mehr als Silber und Gold. Wenn wir Jesus haben, haben wir viel mehr als Silber und Gold. Es gibt Erzählungen von Thomas Aquinas, dass der zum Papst Pius hineingegangen ist, und der war da gerade in seiner Kammer und hat das Geld gezählt, was an dem Tag reingekommen ist, und der Papst hat gesagt, haha, Thomas, wir müssen nicht mehr sagen, Silber und Gold haben wir nicht mehr. Und der Thomas hat zurückgesagt, ja, aber wir können auch nicht nur sagen, steh auf und geh. Es ist weltlicher Reichtum, aber geistlich arm, keine Macht mehr da. Es gibt eine andere Geschichte von so einem Prosperity Teacher, so ein Name it and claim it. Na, du kannst den Reichtum beanspruchen in Christus, und der ist in seinem Cadillac herumgefahren und hat zu dem Beifahrer gesagt, ha, wir müssen nicht mehr sagen, Silber und Gold haben wir nicht. Und er hat gesagt, ja, aber ich habe dich auch noch nie sagen gehört, was ich habe, das gebe ich dir. Aber wir haben Jesus, das ist viel mehr wert als Silber und Gold. Im Vers 7, und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Interessant, Lukas, der Arzt, wie genauer beschreibt, was mit dem Lahmen passiert. Das ist, wenn man von der Sprache her, von dem Ausdruck her, das weist hin, dass da sein Knöchel total ausgerenkt war, irgendwie total verbaut war und dass der zurückgesprungen ist in die Pfanne und einfach gestärkt worden ist. Und dann im Vers 8, er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voll Erstaunen zu ihnen zusammen in die Säulenhalle, die Salomons Halle genannt wird. Ja, was für ein Auflauf. Der Mann springt umher, klammert die beiden fest und die ganzen Leute laufen zusammen. Vers 12, als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ah. Schönes Bild hier für uns. Wir sind dieser Lahme. Wir alle waren dieser Lahme von Geburt an. Wir haben unsere Lahmheit von Adam geerbt, unsere Sünde. Wir sind geboren lahm. Und wir haben das Leben in Gott nicht gekannt. Und wir sind da gesessen und haben gebettelt. Und sind gerade irgendwie so durchgekommen, unsere tägliche Routine. Und vielleicht waren wir nicht verbittert, aber gelangweilt mit unserem Leben. Vielleicht haben unser Leben versaut. Aber wir haben unseren Lebensstil satt gehabt, einfach da zu sitzen und die Tage gehen vorbei und du fragst dich, gibt es noch mehr? Ich weiß, mir ist es so gegangen, wie ich Jesus getroffen habe. Ich hab alles gehabt. Materiell alles, Familie, Schule okay, Freundin, alles gehabt. Aber ich war so gelangweilt. Ich war so leer, es war so sinnlos, so hoffnungslos, ich war so lahm. Und wir alle waren dieser lahme Mann. Wir waren lahm, wir waren verkrüppelt, wir waren arm. Und wir sind da gesessen und die Tage sind an uns vorübergegangen. Keine Hoffnung, haben uns gedacht, Herr, ist das alles? Ist da noch mehr im Leben? Und wir sind dort gesessen an dieser Pforte und wir haben gespürt, irgendwas ist faul. Das kann nicht alles sein. Und dieser Lahme, der konnte nicht in den Tempel rein, der ist draußen gesessen, der ist in der Pforte gesessen. Sogar wenn der ein Priester oder ein Levit gewesen wäre, hätte er nicht in den Tempel reingehen können. Hätte nicht Gott dienen können, hätte nicht anbeten können, weil er lahm war. War ausgeschlossen. Und auch wir alle sind dort gesessen, außerhalb des Tempels. Keine Gemeinschaft mit Gott, wegen unserer Sünde, wegen unserer Lahmheit. Wir haben das Gesetz gebrochen. Wir haben rebelliert gegen all das, was Gott sagt. Wir waren Krüppel, wir waren hilflos und wir sind da draußen gesessen und haben gebettelt. Wir konnten nicht in Gottes Gegenwart kommen. Aber dann ist was passiert. Dann hat jeden von uns Jesus berührt durch irgendjemand anderen. Hat gesagt, komm, steh auf und geh. Wahrscheinlich so ein Zeitpunkt, wo wir es nicht erwartet haben. Hat uns Jesus berührt. Und in seiner Gnade ist er uns nachgegangen. Hat er sich ausgestreckt nach uns, hat uns die Augen geöffnet, dass wir sehen konnten die Wahrheit. Und hat uns aufgerichtet. Und dann haben wir begonnen zu gehen, sind aufgesprungen. Und Jesus hat uns mit reingenommen in den Tempel, in die Gegenwart Gottes. Warum hat Gott euch erwählt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass er euch sehr lieb haben muss. Das ist, was mit Liebe zu tun haben muss. Warum hat Gott mich erwählt? Warum hat er sich nach mir ausgestreckt? Ich habe keine Ahnung. Es ist Gnade, es ist unverdiente Gnade, unverdientes Erbarmen von Gott. Und so, es ist kein Wunder, dass wir hier zusammenkommen, dass wir klatschen, dass wir singen zu Gott, dass wir ihn anbeten. Wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Ich glaube aber auch, dass wir hier ein paar gute Prinzipien sehen. Jetzt, wo wir gerettet sind und wo wir uns nach anderen ausstrecken wollen und diese Liebe und diese Güte von Gott weitergeben wollen, die wir empfangen haben. Ich glaube, wir sehen hier ein paar gute Prinzipien von Eigenschaften, die ein Mensch hat, der Gott gebraucht. Oder welche Eigenschaften wir haben können, so dass Gott uns gebrauchen kann. Das erste, was wir hier sehen, ist, dass sie in den Tempel gingen, um die Stunde des Gebets. Die beiden, der Petrus und der Johannes, waren Männer des Gebets. Gott gebraucht Menschen, die in Kommunikation, die in Beziehung mit ihm sind, die den Draht zu ihm haben. Wir sehen auch, dass die beiden beständig waren und dass sie treu waren. Wenn jemand gefragt hat um 3 Uhr nachmittags, wo ist da Petrus oder Johannes, haben die Leute gesagt, hey, wir sind im Tempel. Wir sind gerade beim Gebet. Die haben ihre Prioritäten richtig im Terminplan eingetragen. Das waren treue Männer. Und dann, als Gott ihnen eine Gelegenheit gab, haben sie nicht die Panik bekommen. Da waren sie bereit. Da haben sie nicht, was sollen wir jetzt machen? Nee, sie waren bereit, weil diese Beziehung, dieser Einklang mit Gott da war. Dritten Punkt, den wir sehen, ist, dass sie flexibel waren. Sie sind vorbeigegangen an dem Gelähmten da. Und sie hätten sagen können, ich habe jetzt keine Zeit. Ich meine, ich bin gerade am Weg zum Gebetstreffen. Steht nicht auf meinem Plan. Dieser Lahme. Aber oft sind diese Unterbrechungen, diese Störungen in unseren Plänen, oft sind die vom Herrn. Oft sind es Gelegenheiten vom Herrn. Und oft ändert er unsere Pläne, weil er ein Wunder tun will. Weil er uns gebrauchen will. Seid ihr genervt, wenn euer Tagesplan durcheinander gebracht wird? Ich finde das viel zu oft. Ich tue Buße. Wenn wir sagen, Leute, lasst mich in Ruhe, ich will heute nichts hören, wenn uns dann jemand stört, wenn da unser Plan durcheinander gebracht wird, dann sind wir genervt. Aber wenn wir erwarten, gestört zu werden, wenn wir diese Störungen erwarten, dann sind wir nicht genervt. Wenn wir flexibel sind. Es gibt den Spruch, glücklich sind die Flexiblen, denn sie werden nicht gebrochen werden. Und das stimmt. Wenn wir flexibel sind und bedürftige Personen in unser Leben kommen, dann sind wir dann nicht genervt und verpassen die Gelegenheit, die Gott uns gibt. Sondern wir werden die Gelegenheit wahrnehmen und wir werden die Wunder erleben, die Gott durch uns tun will. Vierter Punkt, sie waren sensibel. Sie sind wahrscheinlich hunderte Male an diesen Lahmen vorbeigegangen. Aber diesmal, wo er sie um den Almosen gebeten hat, ist irgendwas Besonderes passiert. Petrus war sensibel für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist zu seinem Herzen gesprochen hat. Und oft verpassen wir Gelegenheiten, weil wir nicht sensibel sind in dem Augenblick. Und ja, ich möchte da noch dazu lernen. Ich möchte da noch wachsen in dem Bereich. flexibel sein für das Sprechen des Geistes. Fünfter Punkt, sie haben Autorität und sie haben Vollmacht. Sie hatten Autorität, das war das richtige Timing. Der Herr, ich nehme an, durch ein Wort der Erkenntnis oder irgendwo hat der Herr zum Herzen von dem Petrus gesprochen und hat gesagt, jetzt will ich diesen Mann aufrichten. Sie hatten das Ja vom Herrn. Es ist wie bei einer Ampel. Du kannst den Ferrari fahren mit 200 PS, aber wenn die Ampel auf Rot ist, musst du trotzdem stehen bleiben. Du hast die Kraft, du hast die Power, aber du hast nicht die Autorität loszufahren. Oder es geht umgekehrt, du hast die Autorität, das Ja vom Herrn, die grüne Ampel, aber du sitzt in irgendeinem alten Fiat, wie ich ihn früher gehabt habe, und die Power fehlt dir. Und du kannst trotzdem nicht durchfahren. Und so brauchen wir beides, das richtige Timing, die Autorität vom Herrn, das Ja vom Herrn und die Kraft des Heiligen Geistes. Die zugerüstet sind vom Heiligen Geist. Sechster Punkt. Die hatten Glauben. Und die waren bereit, einen Schritt im Glauben zu setzen. Waren auch bereit, sich zu blamieren. Versetzt euch mal in die Lage von Petrus. Herr spricht zu deinem Herzen. Ich sage zu dem Mann, steh auf und geh. 40 Jahre sitzt er da. Was könnte durch den Kopf von dem Petrus gegangen sein? Oh. Was, wenn nichts passiert? Sie da wieder trocken. Aber er hat dem Reden des Geistes gefolgt, diesem Wort der Erkenntnis oder was immer das war. Und hat diesen Schritt gemacht im Glauben, war bereit, sich zu blamieren für den Herrn. Und das ist oft so, wenn wir unsere Geistesgaben ausüben. Oft ist so ein Ungewissheitsfaktor dabei. Oft ist so ein Glaubensschritt notwendig. Dann spreche ich das jetzt aus, was der Herr mir aufs Herz legt. Was, wenn es nicht der Herr ist, dann blamiere ich mich. Und wir sehen hier die Gabe des Glaubens. Ich denke, wir sehen hier ein Wort der Erkenntnis oder der Prophetie, wo der Herr zum Herzen von Petrus gesprochen hat. Und wir sehen auch die Gabe des Glaubens, wo der Herr dem Petrus den Glauben gegeben hat in dem Moment, dass er das tun wird. Das ist, Glauben ist nicht etwas, was wir hocharbeiten können, was wir produzieren können. Nee, Gott, manchmal gibt Gott uns diese Gabe des Glaubens. Und zu anderen Zeiten haben wir sie nicht. Ich weiß, wie ich nach Deutschland gegangen bin, ohne zu wissen, wo ich wohnen wäre, ohne irgendwas zu haben. Gott hat mir den Glauben geschenkt, das war kein Problem. Und dann, an anderen Tagen mache ich mir Sorgen über Dinge, die... viel lächerlicher sind, und da habe ich ihn nicht. Aber es kommt alles von Gott, es kommt alles vom Herrn, werden wir noch sehen später. Siebter Punkt, die beiden hatten Demut. Und hey, das ist wichtig, wenn wir gebraucht werden wollen vom Herrn. Ich glaube, dass das vielleicht die größte Versuchung war im Leben des Petrus. Die größte Gefahr in dem Augenblick. Der Lahme sitzt da, Petrus sagt, steh auf, und die richtet ihn auf, der wird geheilt, springt umher, die Volksmengen rennen zusammen, der lobt Gott. Und Petrus hätte sich denken können, oh, das war ganz cool. Ich glaube, es ist Zeit, einen neuen Dienst zu starten, den Apostel Petrus Heilungsdienst international. Ich bin ganz cool. Wir sehen im Vers 12, als Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Was verwundert ihr euch? Ich meine, unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Der das Rote Meer geteilt hat. Den der Feuersäule vor uns hingegangen ist. Der den Jordan geteilt hat. Der die Feinde vertrieben hat. Unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Und dann sagt er, als hätten wir das aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann. Und das ist immer eine Versuchung, wenn wir gebraucht werden wollen vom Herrn oder wenn Gott uns gebraucht. Es ist total pervers eigentlich, ne? Unser stinkendes, faulendes, korruptes Fleisch will irgendwo, dass die Leute denken, dass wir heiliger sind, dass wir geistlicher sind, als wir wirklich sind. So pervers, oder? Unser Fleisch will, dass die anderen glauben, hey, der ist geistlich. Nicht, hey, der ist ein Tier und ein Sünder, sondern nee, nein. Ich bin geistlich. Ja, lieber Herr Lahmbein, als ich heute um 5 Uhr aufgestanden bin, wie immer, und meine stille Zeit hatte, hatte ich schon so den Eindruck, dass der Herr mich heute gebrauchen will. Und ich sage es ja ungern, aber ich habe die letzten 12 Tage gefastet und das hatte vielleicht auch was damit zu tun. Irgendwie bin ich halt ein besonderes Werkzeug. Irgendwo. Es scheint, als genieße ich diese Zeiten mit dem Herrn anders, mehr als andere Christen. Das ist wirklich seltsam. Irgendwo hat mir der Herr diese besonderen Gaben gegeben, eine unglaubliche Demut. Und irgendwie in unserem Fleisch, wir wollen, dass andere Leute uns erheben. Stimmt's? Das sagen die, Mann, du bist gesalbt, du bist ein geistliches Monster. Und das ist immer eine Versuchung, wenn der Herr uns gebrauchen will. Oder wenn der Herr uns gebraucht. Aufpassen. Unser Fleisch will uns erheben. Das ist genau das, was Satan getan hat. Ne? Ich werde sein wie der Allmächtige. Das ist Fleisch. Das Fleisch will irgendwo, dass wir denken, wir haben was damit zu tun. Gott tut was. Und irgendwo hat das was mit meiner Person zu tun gehabt. Wir alle hören gerne unseren Namen. Wir alle lieben Aufmerksamkeit. Wenn du in einem Raum bist mit vielen Menschen und Gerede und du hörst deinen Namen. Ah, du hörst ihn? Ah, mein Name. Oder Gruppenfoto. Wen suchst du zuerst? Dich, ne? Stimmt? Oder wenn vielleicht dein Bild oder dein Name in der Zeitung steht, was machst du? Es wird ausgeschnitten, es wird eingerahmt, es wird aufgehoben. In Jesaja 42,8. Jesaja 42,8. Sagt der Herr, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Petrus wird später schreiben, im 1. Petrus 5,5. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Billy Graham hat den Pastoren, sein Rat an die Pastoren waren 3 Dinge. Er hat gesagt, don't touch the money, don't touch the women, and don't touch the glory. Also Hände weg vom Geld, Hände weg von den Frauen und Hände weg von der Ehre. Das ist eine Versuchung, wenn Gott uns gebrauchen will. Das ist eine Art, ein Weg, schneller aus irgendeinem Dienst rauszufliegen als alles andere. Das ist ja stolz, wenn ich meine, ich habe irgendwas damit zu tun, was Gott tut, wenn ich will, dass mein Name erhoben wird, dass ich als der Geistliche dastehe. Vers 12 sagt der Petrus, was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Das ist das, was der Vater tun will in deinem und meinem Leben. Er will Jesus verherrlichen. Nun, was ist mit dem Glauben? Viele legen heute so große Betonung auf den Glauben. Wir müssen unseren Glauben irgendwie produzieren. Wir brauchen Glauben. Vers 16. Sagt, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, die eine Seele und keinen Staat gemacht. Ja, Glaube ist wichtig. Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht, und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Petrus sagt sogar, der Glaube kommt von ihm. Das ist der Glaube, den Jesus mir gegeben hat. Er ist die Quelle. Glaube ist eine Gabe, die Gabe des Glaubens. Es ist halt, ich übe meinen Glauben aus. Nee. Gott gibt dir den Glauben und das setzt ihn frei. Es ist der von ihm bewirkte Glaube. Und es ist nicht so, wie so manche Glaubenslehrer, Faith Teacher sagen, wenn du nicht geheilt bist oder nicht geheilt wirst, dann hast du zu wenig Glaube. Ich war mal in Wien auf einem Treffen und er hat das gesagt. Und er hat gesagt, Leute, du hast nicht genug Glauben, setz dich mal da ein bisschen zur Seite und sieh zu, dass dein Glaube gestärkt wirst. Und es ist zum Kotzen. Und ja. Es ist grausam eigentlich, wenn wir Leuten, die krank sind, die beladen sind, noch zusätzliche Lasten auflegen. Du hast keinen Glauben. Du Sünder. Ich würde diese Lehrer herausfordern und sagen, was ist mit deinem Glauben? Der Glaube hier, der den geheilt hat, das war der Glaube von Petrus und Johannes. Der Lahme wollte eigentlich nur Geld haben. Der hatte überhaupt keinen Glauben. Das war der Glaube, den Gott dem Petrus gegeben hat. Und so, wenn Gott uns gebraucht, es ist nur Gnade. Es ist einfach nur Gnade. Und ich glaube, Gott hält Ausschau nach Menschen, Gott hält Ausschau nach Gemeinden, die nicht sagen, der Grund, warum wir gesegnet sind, ist, weil wir so heilig sind. Der Herr wirkt in unserer Mitte, weil wir so viel beten. Weil wir den Herrn mit aller Kraft suchen, so mehr als die anderen. Deswegen wirkt der Herr. Und ich glaube, der Herr hält auch schon nach Leuten, die einfach sagen, hey, Gott ist gut. Gott ist gnädig. Ist unverdiente Gnade. Einfach die Güte Gottes. Und wir kommen zusammen, weil wir es einfach lieben, ihn anzubeten. Weil er uns gebraucht. Weil er so gnädig, weil er so gut zu uns ist. Und weil er so gut zu uns ist, trotz uns. Trotzdem, wie wir sind. Nicht, weil wir so heilig sind. 1. Korinther 4,7 schreibt Paulus, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Sagt er, alles was du hast, ist ein Geschenk, das du nicht verdient hast. Jede Gabe, jede Fähigkeit, jedes Talent, deinen Verstand, alles, denn dass du atmest, ein Geschenk vom Herrn, dass du gesund bist. Geschenk vom Herrn, das ist eine Gabe vom Herrn. Der Herr sagt, hey, das ist für dich, ich liebe dich. Punkt. Wisst ihr was, ihr alle seid lahm. Seid lauter Lahme, aber Gott liebt euch. Warum? Ich weiß nicht. Ich bin lahm. Warum liebt Gott mich? Ich weiß es nicht. Warum beschenkt Gott uns? Ich weiß es nicht. Es ist Gnade. Es ist seine Güte. Es ist nichts, was wir verdient haben. Wir reagieren einfach nur auf seine Gnade. Und wir kommen hier nicht zusammen, um Gott zu beeindrucken. Weil wir so besonders sind, weil wir so heilig sind. Nee. Wir kommen hier zusammen, weil wir beeindruckt sind von Gott und von seiner Güte und von seiner Liebe. Und wir einfach von den Socken sind und sagen, oh Gott, du bist so gut. Wir preisen dich, wir danken dir, wir beten dich an dafür. Vers 13, das ist der Grund für das Wunder. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Das war der Grund für das Wunder. Und das ist der Grund für die Wunder in deinem Leben. Der Vater will den Sohn verherrlichen. Dann können wir seine Liebe an andere weitergeben. Wir können anderen erzählen, wie gut Gott ist. Und der Herr will Wunder tun in unserem Leben. Jesus kommt bald wieder. Und er will uns als Zeugen gebrauchen. Er will uns zurüsten und uns gebrauchen. Und so wie der Petrus und der Johannes, lass uns einfach offen sein. Den Herrn fragen, Herr, was willst du jetzt tun? Was willst du heute tun, Herr? Wo willst du mich gebrauchen? Und dann einfach mitschwimmen mit dem, was der Heilige Geist tut. Und jetzt hält der Petrus eine Bußpredigt an die versammelten Juden, an den Auflauf, der da durch das Wunder zusammengekommen ist. Vers 14. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Ist Fürsten des Lebens getötet. Den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr sehen und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, wie er durch den Mund aller Propheten vorher verkündet hat, dass ein Christus leiden sollte. Petrus ist ziemlich klar, sagt, hey Leute, ihr seid schuldig. Aber er lässt ihnen auch einen Ausweg, er gibt ihnen einen Ausweg. Er sagt, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt und es war Gottes Plan, ist hier erfüllt worden. Und dann sagt ihm Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Unter den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Erquickung in Gottes Gegenwart. Jetzt sagt er diese ganzen Prophetien an die Nation Israel. Den muss freilich der Himmel aufnehmen, wie zu den Zeiten der bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten, es ist Jesus, nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, in deinem Nachkommen, Jesus, werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, der Messias. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von euren Bosheiten abwendet. Dem Nachkommen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, auch die Heiden, auch wir. Aber dann sagt er diesen Juden, aber zu euch ist er zuerst gekommen, dieser Messias. Und so also, wendet euch ab von euren Bosheiten, tut Buße. Und dann sagt er, dann kommt die Erquickung. In der Gemeinschaft mit Gott. Wunderbarer Vers, der Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen. Vom Angesicht des Herrn. Psalm 16 sagt, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Diese Erquickung von Gott, die in der Gemeinschaft mit ihm ist. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns erquicken will. Diese Ströme des lebendigen Wassers, die aus unserem Innersten hervorfließen, von denen Jesus gesprochen hat, im Johannes-Evangelium. Und Leute, wir brauchen das. Braucht ihr Erquickung? Ich brauche Erquickung. Wir brauchen das. Ist das deine Erfahrung, diese Erquickung vom Angesicht Gottes? Ist das meine Erfahrung? Wenn nein, hast du alle diese drei Beziehungen, diese drei Arten der Beziehung, die wir mit dem Heiligen Geist haben können. Ich habe schon drüber gesprochen. Ich weiß, ich wiederhole es immer wieder. Aber es ist total wichtig. Wir brauchen die alle. Und wenn du die Beziehung hast, ist die Beziehung mit dem Heiligen Geist in Ordnung. Oder gibt es da irgendwas? Wir brauchen diese Erfrischung von Gott durch den Heiligen Geist. Also ich wiederhole es nochmal, welche Beziehungen können wir zum Heiligen Geist haben? Die erste Art der Beziehung ist, dass der Heilige Geist mit uns ist. Johannes Evangelium im 14. Kapitel. Jesus gesagt, der Heilige Geist war mit euch und er wird in euch sein. Zwei verschiedene Präpositionen deuten zwei Arten der Beziehung an. Bevor wir von neuem geboren sind, bevor wir unser Herz Jesus geöffnet haben, ist der Heilige Geist mit uns und versucht uns zu Jesus zu ziehen. Aber wir können auch eine ablehnende Haltung dem Heiligen Geist gegenüber haben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 51. Es ist die Predigt von Stephanus, bevor er gesteinigt wird. Sagt, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist wie eure Väter. Der Heilige Geist ist mit uns, versucht Menschen, Ungläubige zu Jesus zu ziehen, aber ein Mensch kann dem Heiligen Geist widerstreben, diesem Ziehen des Heiligen Geistes. Der Herr zieht, der Geist zieht, aber du verhärtest dein Herz. Die Bibel sagt uns, es kann zu dem Punkt kommen, wo Gott es bestätigt und sagt, okay, wie bei Pharao, wenn unser Herz verstockt ist, und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, gerettet zu werden. Das ist die zweite Art der Beziehung mit dem Heiligen Geist, die wir haben können. Das ist, wo der Heilige Geist in uns kommt und in uns Wohnung nimmt. Das passiert, wenn ein Mensch sein Herz aufmacht für Jesus. Da sagt Jesus, ich lade dich ein, ich gebe dir mein Leben, sei mein Herr. Dann kommt der Heilige Geist in unser Leben, wir werden von Neuem geboren, wir werden versiegelt durch den Heiligen Geist. Und der dreieinige Gott wohnt in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Wann ist das mit den Jüngern passiert? Johannes Evangelium Kapitel 20, wo Jesus sie angehaucht hat und gesagt hat, empfang Heiligen Geist. Ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo sie von Neuem geboren worden sind, wo der Heilige Geist in sie kommt. Aber wir können auch diese Beziehung mit dem Heiligen Geist verletzen. Im Epheserbrief Kapitel 4. Ephesians Chapter 4, Verse 30. Sagt der Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Wie können wir den Heiligen Geist betrüben, der in uns wohnt? Ja. Epheser 4 hier. Kontext. Legt die Lüge ab. Lüge zürnt und sündigt dabei nicht. Sonne geht nicht unter über euren Zorn. Aus eurem Mund. Ein scharfes Wort, was andere Leute verletzt, was zerstört. So nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, dass es dem Hörenden Gnade gebe. Dann sagt er diesen Satz, betrügt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sind von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Also wie können wir den Heiligen Geist in uns betrüben? Durch Sünde. Durch die Dinge, wie ich rede, die Dinge, die ich sage, wohin ich gehe, mit wem ich rumhänge, was ich sehe. Heiliger Geist ist eine Person. Heiliger Geist ist keine Energie. Und wir können ihn verletzen als Person. Und es ist nicht, manche Leute lernen das, haben so eine komische Vorstellung von dem Heiligen Geist, irgendwo, dass nach einiger Zeit irgendwo der Heilige Geist ausrinnt aus unserem Leben und dann müssen wir neu gefüllt werden. Nee, der Heilige Geist ist eine Person. Entweder du hast ihn, entweder er wohnt in dir oder er wohnt nicht in dir. Aber wir können ihn als Person, können wir ihn betrüben, können wir ihn verletzen. Und wie tun wir das? Durch Sünde. Und es geht nicht darum, dass wir Psychoanalyse betreiben. Hey, wir sind alle Sünder. Wir sind alle stinkig. Vor Gott, wir sind dreckig. Nee, aber wir betrüben den Heiligen Geist, wenn es Sünde gibt in unserem Leben. Und der Herr hat seinen Finger draufgelegt, hat gesagt, hey, das ist jetzt dran, ich will, dass du da umkehrst. Und wir laufen weg vom Herrn. Dann betrüben wir den Heiligen Geist. Was passiert, wenn der Heilige Geist betrübt ist? trocknen wir aus. Staubtrocken. Es gibt Wüstenzeiten in unserem Leben, das ist normal. Das gehört dazu zu unserem geistlichen Leben. Davon rede ich nicht, aber da, ich rede von dieser Trockenheit, wo du fühlst, hey, da ist was faul. Da ist kein Leben mehr innerlich, diese Ströme des lebendigen Wassers sind verstopft. Und du weißt es. Gutes Beispiel ist der David im Psalm 38. Dem Psalm 38. Dem Psalm hat er geschrieben, nachdem er in seine Sünde gefallen ist, in den Ehebruch und den Mord. Geschichte mit der Bathseba. Wir kennen die alle. Wo er Ehebruch begangen hat und dann den Mann der Bathseba ermorden hat, lassen im Prinzip, um seine Sünde zu decken, weil die schwanger geworden ist. Und ein Jahr lang hat der David sich gewehrt, geweigert, die Sünde zu bekennen. Ein Jahr lang ist er von Gott davongelaufen. Und hat er diesen Psalm geschrieben. Gesagt, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Keine heile Stelle ist an meinem Fleisch wegen deiner Verwünschung. Nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Verfehlung. Denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last, sind sie zu schwer für mich. Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Manche glauben, dass er sich irgend so eine Seuche eingefangen hat. Das ist eine kleine Romanze, irgend so eine Geschlechtskrankheit. Sagt, ich bin gekrümmt, sehr gebeugt, den ganzen Tag gehe ich trauernd umher. Denn voll Brand sind meine Lenden und keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Ich bin ermattet, ich bin ganz zerschlagen, ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Herr, vor dir ist all mein Begehren und mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. Mein Herz pocht, verlassen hat mich meine Kraft. Und das Licht meiner Augen, das habe ich nicht mehr. Er sagt, hey, bei mir ist der Ofen aus. Ich bin trocken, ich habe kein Licht mehr, ich bin tot. Was passiert, wenn du den Heiligen Geist betrübst? Das ist die dritte Beziehung, die wir mit dem Heiligen Geist haben können. Heiliger Geist mit uns, Heiliger Geist in uns. Und das sind alles Bilder dafür, für verschiedene Arten, Tiefen der Beziehung. Zuerst steht eine Person neben dir. Dann legt sie den Arm um dich. Andere Art der Beziehung. Und dann fängt sie an anzuschieben. Das ist die dritte Art der Beziehung. Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Zurüstung durch den Heiligen Geist. Und auch diese Art der Beziehung können wir verletzen, beeinträchtigen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 19. 1. Thessalonians, 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Heißt es, den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht. Wann löschen wir den Geist aus? Wenn wir sagen, vergiss die Kraft des Heiligen Geistes, vergiss die Geistesgaben. Vielleicht weil wir Angst haben, vielleicht weil wir schlechte Theologie gelehrt bekommen haben. Wenn wir unsere Gaben brach liegen lassen. Wie der Paulus dem Timotheus sagt, Timotheus, fach an die Gabe, die in dir ist. Lass sie nicht verkommen, fach sie an. Manche sagen, na, ich bin offen. Ja, wenn für Gaben oder wenn Gott was tun will, Gott hat meine Nummer. Nee, aber es geht um eine aktive Suche vom Heiligen Geist in unserem Leben. Wie gesagt, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, die sind die erfüllt werden, die sagen, ich will die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben. Die sich ausstrecken, die Schritte im Glauben machen. Die sagen, ich will nicht nur Theologie, ich bin damit nicht zufrieden, sondern ich will die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Ich will alles, was Gott für mich hat. Diese Zurüstung und diese Gaben in meinem Leben. Und vielleicht strecken wir uns nicht mehr so aus wie früher mal, nach dem, was Gott für uns hat. Ich weiß, Gott hat zu meinem Herzen gesprochen und gesagt, hey, du hast schon mal mehr gehungert und gedürstet, nach dem, was ich für dich habe. Und dann werden wir trocken und wir werden gelangweilt ohne diese Kraft des Heiligen Geistes, ohne diese Zurüstung. Okay, wenn du merkst, dass da irgendwo in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist was nicht so in Ordnung ist, was ist die Lösung des Problems? Zurück in Apostelgeschichte 3, Vers 19. Petrus sagt, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Also was ist die Lösung? Was ist die Lösung, wenn wir, oder wenn jemand dem Heiligen Geist widersteht, einer, der Jesus noch nicht persönlich kennt, der davonrennt vor Gott? Was ist die Lösung? Tu Buße, sagt Petrus hier, und die Erquickung wird kommen vom Angesicht des Herrn. Das ist die Lösung. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat Gott nicht gesagt, hey, bring dein Leben in Ordnung und dann wirst du erquickt werden. Oh. Nee, einfach Buße tun. Was heißt Buße tun? Unseren Sinn ändern, unsere Einstellung ändern, unsere Meinung ändern, die Richtung ändern, umkehren. Vielleicht hast du mal gesagt, oh, das Christentum ist nur für Schwächlinge, das ist nur eine Krücke für die, die nicht fertig werden im Leben. Das Christentum ist viel mehr. Das ist nicht nur eine Krücke, das ist ein Krankenwagen, das ist ein Operationsteam. Hey, ich bin überfahren worden vom Müllwagen des Lebens, vom Müllwagen der Sünde. Ich war lahm. Ich bin noch immer lahm, krank und schwach. Und Gott sei Dank, Jesus ist gekommen und hat mich gerettet, hat mich geheilt und gestärkt. Und so, wenn du Jesus nicht persönlich kennst, dann Meinung ändern über Jesus und ihn in dein Leben einladen. Was ist, wenn der Heilige Geist in dir ist, aber er ist betrübt? Der Heilige Geist bleibt ewig in dir, wenn er mal drin ist. Wir verlieren unsere Errettung nicht. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk von Gott. Aber was, wenn wir trocken sind, weil wir den Heiligen Geist betrübt haben? Wegen dem, was du tust, wo du rumhängst und du davonlaufst von Gott. Einfach diese Sünde, die du nicht loslassen willst. Das ist die Lösung dafür. Und du weißt es, wenn das der Fall ist. Also es geht wirklich nicht um irgendwo Psychoanalyse und Schwachsinn. Die Lösung ist ganz einfach. Nicht Asche auf den Kopf und Trauer und Ritzen und sonst irgendwas, sondern einfach Buße tun. Richtung ändern. Jetzt die Entscheidung treffen, ich ändere meine Richtung. Was, wenn du den Heiligen Geist ausgelöscht hast? Diese dritte Art der Beziehung. Wenn du dich nicht mehr so ausstreckst wie früher nach dem Heiligen Geist. Selbe, du Buße. Ändere die Richtung. Öffne dein Herz. Du Buße über deine Lethargie, über deine Passivität. Sag, Herr, ich will alles, was du für mich hast. Ich will meine Gaben ausüben und Herr, ich strecke mich aus nach mehr von dir. Und wenn das heißt, wie der Gil Moody 3 Tage im Hotelzimmer eingesperrt zu sein und um den Heiligen Geist zu schreien, um die Zurüstung zu schreien, Herr, wenn das notwendig ist, dann mache ich das. Aber ich brauche das von dir, ich brauche diese Kraft von dir. Ich mag diesen Vers, tut Buße und Zeiten der Erfrischung kommen. Buße ist nicht irgendwas so Reue oder Gewissensbisse. Ah, ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich schlecht wegen dem, was ich getan habe. Ich weiß, ich bin schwach, ich werde es wahrscheinlich wieder tun. Deswegen fühle ich mich schlecht, weil ich so eine Ratte bin. Es geht ja nicht darum, dass es uns leid tut, dass wir frustriert sind, weil wir erwischt worden sind. Und deswegen habe ich jetzt Probleme in meinem Leben. Es tut mir so leid. Nee, es geht darum, den Sinn zu ändern, die Meinung zu ändern. Einfach umzudrehen. Du musst alles, was notwendig ist. Rest ist Gnade. Hey, Jesus hat schon bezahlt für unsere Sünden. Wir müssen uns nichts verdienen. Einfach umdrehen. Einfach sagen, aus, nicht länger, keinen Schritt weiter. Es wird umgedreht. Es ist vorbei mit dem. Schluss. Bin fertig damit. Das hat doch nichts mit Emotionen zu tun. Ich muss keine Emotionen haben. Es ist eine Entscheidung. Einfach ändern, umdrehen und jetzt gehe ich in die andere Richtung. Und ich sage, Herr, jetzt werde ich dir nachfolgen. Ich werde sensibel sein deiner Gegenwart in meinem Herzen. Ich werde sensibel sein für die Führung deines Heiligen Geistes. Und Herr, ich werde nicht länger festhalten an diesen Dingen, die dich betrüben. Ich werde nicht länger widerstehen. Ich werde dir erlauben, mein Leben zu regieren. Gott ist so gut. Es ist so einfach. Alles, was der Herr will, ist eine Entscheidung von uns. Die kann man hier und jetzt treffen. Und da kommt Freiheit. Buße bringt Freiheit. Nicht Trauer und oh, darum geht es nicht. Freiheit, Erquickung vom Angesicht des Herrn. David hat es erfahren. Im Psalm 51 schreibt er darüber. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, wie die weitergegangen ist. Ein Jahr lang ist der David davongelaufen vom Herrn. Und Psalm 38 spricht davon, wie es ihm gegangen ist. Aber dann ist der Prophet Nathan zu ihm gekommen und hat mir erzählt, David, da gab es diesen Mann. Und der war sehr reich, hatte sehr viele Schafe und so. Und sein Nachbar, der war arm, der hatte ein kleines Lamm. Und das war sein einziges. Und das hat er sehr geliebt, das hat er großgezogen und der Reiche hat Besuch bekommen und wollte keins von seinen Viechern schlachten. Jetzt hat er dem Nachbarn das Lamm gemopst und hat es geschlachtet. Was soll mit dem Mann geschehen, David? Und David hat gesagt, dieser Mann muss sterben. Oh Mann. Ich weiß, wenn ich in Sünde bin, wenn ich schroff werde mit anderen Leuten. Wie der David hier. Lamm stehlen, darauf steht kein Todesurteil. Das ist brutal, David. Das ist nicht richtig. Und ich merke das an mir, immer wenn meine Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist, dann fange ich an, die anderen Leute fertig zu machen. Die anderen anzufahren, die anderen zu kritisieren, die Fehler bei den anderen zu sehen. Vielleicht, weil ich mich besser fühle über meine eigene stinkende Sünde. Und der Nathan hat gesagt, David, du bist der Mann. Und David ist niedergebrochen, nach einem Jahr. Nach einem Jahr ist er niedergebrochen und er hat umgedreht, hat die Richtung geändert. Und schreibt drüber im Psalm 51, wenn wir das gemeinsam aufschlagen. Sei mir gnädig, oh Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt, sagt David. Hey, warte mal, David, was ist mit der Bathseba? Was ist mit dem Uriah, der um die Ecke gekommen ist? Was ist mit der Familie? David sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Gott allein ist heilig, Gott allein ist gütig, Gott allein ist liebevoll. Ah, aber er hat mich verletzt, sie hat mich verletzt, oh, sie ist mitschuld. Jetzt sind wir gebadet. Ja, das Ganze nicht passiert. Ja, das müssen ja auch so oft baden, diese Frauen. Da habe ich gesagt, gegen dich alleine habe ich gesündigt. Ich glaube, oft sind wir so wehleidig, sind wir so beleidigt und wir suchen Ausreden, Entschuldigungen. Hey, die anderen. Schön, dass wir ernst machen mit Gott. Als der David endlich niedergebrochen ist, hat er völlig gottzentriert, hat gesagt, Gott, du und ich. Gegen dich allein, Gott. Die anderen Leute, das spielt überhaupt keine Rolle, was die anderen machen. Und was die anderen Leute dir antun, was die anderen Leute mir antun, das ist überhaupt nichts gegen das, was ich wirklich verdiene. Ja, ich verdiene was Besseres. Ja, die Umstände, ich verdiene was Besseres. Wirklich? Das Einzige, was wir verdienen, ist Hölle, ist Verdammnis. Das ist das, was wir verdienen. Das ist das Einzige, was ich aus mir selbst erarbeiten kann. Das Einzige, was ich mir verdienen kann, ist Verdammnis. Alles andere, alles was ich habe, dass ich noch lebe, dass ich atme, ist Gnade. Ist Gottes Barmherzigkeit, weil Gott mich so sehr lieb hat. Und das setzt die Dinge in die richtige Perspektive. Es ist alles Gnade. Wie dieses Lied, Amazing Grace, how sweet the sound, and saved a wretch like me. Once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Gott, Jesus hat uns errettet, uns Lahme. Preis im Herrn, Gnade Gottes. Dann im Vers 5, Psalm 51, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine verlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht von meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir abgefallenen deinen Wege, dass die Sünde zu dir umkehren. Lieber Vater, wir danken dir für deine Gnade. Herr, ich wüsste nicht, wo ich wäre, wenn du dich nach mir ausgestreckt hast, Herr Jesus. Wenn du mich nicht gerettet hast, Herr. Herr, ich, wir alle, wir waren dieser Lahme, Herr, der draußen gesessen ist. Trennen von dir, Herr. Diesem sinnlosen Leben, Herr, ohne Wehe. Herr, du hast dich ausgestreckt. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir für deine Liebe, Herr. Ich danke dir, dass du uns lieb hast, jeden Einzelnen, der hier sitzt. Ich weiß nicht warum, Herr. Wir sind noch immer lahm. Aber du liebst uns, Herr, und du segnest uns und du gibst uns so viel, Herr. Ich danke dir für deine Gnade, Herr. Lass uns nie Menschen werden, Herr, die gesetzlich sind. Glauben, dass wir uns irgendwas verdienen können. Dass es irgendwas ist, was in uns ist. Nee, Herr, es ist nur Gnade. Es ist nur Liebe und Güte und sonst gar nichts. Und Herr, wir brauchen eine Erquickung von dir. Herr, wir können nicht aus uns selbst irgendwas produzieren. Alles kommt von dir. Ich bitte dich, Herr, dass du zu unserem Herzen sprichst, wenn da irgendwas zwischen dir und uns steht, Herr. Herr, wenn irgendwer da ist, der dich noch nicht persönlich kennt, Herr, dann bitte ich, dass du zum Herzen sprichst und ankaufst. Dass sie nicht länger deinem Heiligen Geist widerstehen, Herr. Herr, wenn einer von uns den Heiligen Geist betrübt hat, Herr, dann spricht es zu uns, Herr. Wir wollen umkehren, Herr, wir wollen die Richtung ändern. Herr, wenn wir deinen Heiligen Geist ausgelöscht haben in unserem Leben, weil wir träge geworden sind, dich zu suchen, Herr. Vielleicht weil wir Angst gehabt haben vor dem. Vielleicht weil andere Leute so komische Dinge tun und es auf dich schieben. Aber Herr, wir erkennen, dass du gut bist, ja, dass du es gut mit uns meinst. Herr, am Kreuz hast du uns gezeigt, wie gut du es mit uns meinst, wie sehr du uns liebst. Ich bitte dich, Herr, gib uns ganz neu diesen Hunger, dich zu suchen. Herr, alles von dir. Die Fülle deines Heiligen Geistes, Herr. Herr, wie der David gebetet hat, Herr, gib uns einen willigen Geist, Herr. Wir wollen jetzt die Entscheidung treffen, Herr, dich zu suchen. Jetzt. Herr, was gibt es zu warten, die Welt draußen stirbt, Herr, und du kommst bald wieder. Wir sind lahm, Gott. Wir brauchen dich. Und Herr, wir wünschen uns, gebraucht zu werden von dir. Vater, dass dein Sohn Jesus eben auch in unserem Leben verherrlicht wird und durch uns und dass andere Lahme zu gehen beginnen. Du bist so gut. Ich danke dir, Herr, dass die Beziehung mit dir nicht kompliziert ist. Sondern dass es so ganz einfache Prinzipien sind, Herr. Dass uns den Weg nicht verbaust zu dir. Dass du dich immer ausstreckst nach uns und uns nachgehst. Und wir danken dir, Herr Jesus. Wir beten dich an, Herr. Wir sind beeindruckt von dir. Wir sind nicht hier, um dich zu beeindrucken. Wir sind beeindruckt von dir, Herr, von deiner Liebe, von deiner Gnade, deiner Geduld mit uns, Herr. Wir beten dich an, Herr.